Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir nicht nur über die Situation am Golf und in der Ukraine sprechen wollen, sondern auch versuchen wollen, ein bisschen grundsätzlicher zu werden, weshalb es sehr hilfreich ist, dass heute mit Sigmar Gabriel einer bei uns ist, der den Staat sozusagen von innen kennt, wie wenige andere, als Vizekanzler, Wirtschaftsminister, Außenminister, als SPD-Chef insbesondere, der er war und der vor einiger Zeit noch einmal in Erinnerung gerufen hat, was eigentlich die Idee des Sozialstaates mal war. Und es ist ein sehr interessanter Text, deswegen trage ich den mal vor. Er sagt, das war die Idee, Herkunft von Zukunft zu trennen. Das war die Idee, niemand sollte in den Lebensverhältnissen verbleiben müssen, in die er hineingeboren ist. Und dafür sollte der Staat Hilfen bereitstellen, und zwar immer wieder. Was aber niemals die Idee war, für jede Lebenslage eine neue Sozialleistung zu erfinden. Und vielleicht, sagt er, täte es vor allem meiner SPD gut, sich gelegentlich wieder daran zu erinnern. Wir müssen reden. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ja, wie weit sind wir auf diesem Weg, wollen wir Christina Dunz fragen, die den Kanzler nicht nur zu Trump nach Washington begleitet hat, sondern auch die Arbeit der Koalition, die ja jetzt seit einem guten Jahr im Amt ist, sehr genau beobachtet und die sagt, ja, diese Regierung wirkt jetzt schon sehr zerbrechlich, ein Wort, das sie ganz bewusst wählt. Aber sie ist nicht gescheitert und sie besteht auch nicht nur aus Versagern. Trotzdem sei insbesondere die SPD eine Partei, die längst die Todeszone erreicht habe, wie sie sagt. Die Frage ist, welchen Weg geht gerade die CDU und was passiert da, wenn ehemalige SPD-Ministerpräsidenten die Zusammenarbeit mit der AfD empfehlen? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und offenbar nicht nur die. Peter Neumann ist bei uns, der nicht nur als Extremismusforscher und Sicherheitsexperte am King's College in London lehrt, sondern der, und das ist der interessante Teil heute, auch der interessante Teil, CDU-Mitglied ist. Und der sagt, nach meiner Beobachtung gibt es in der CDU bestimmt ein Drittel, das möglicherweise eine wie auch immer geartete Kooperation mit der AfD ins Auge fassen würde. Das ist sehr interessant, denn genau das wird hier in der Sendung meistens sehr wortreich bestritten. Und wir wollen ihn fragen, was er meint, wenn er mit Blick auf den sich abzeichnenden Deal der Amerikaner mit den Iranern sagt, wenn das wirklich das Ergebnis dieser langen Verhandlungen ist, dann hat Iran Trump und auch die USA besiegt. Warum sieht er das so? Herzlich willkommen. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden mit Susanne Petersen. Da sehen wir sie schon in Kiew, die kürzlich hier in der Sendung einen wirklich bemerkenswerten Auftritt hatte. Eines der Gespräche, die mir bis heute im Gedächtnis geblieben sind und die jetzt als Korrespondentin für die Kollegen der ARD in Kiew miterleben musste, wie die russischen Angriffe so nahe kamen wie seit langer Zeit nicht mehr. Deswegen freue ich mich, Sie so gesund und munter dort zu sehen. Schönen guten Abend, Frau Petersen.
Guten Abend.
Susanne, zwei Tage nach diesem massiven Angriff, 600 Kampfdrohnen, 90 Raketen, gab Tote, gab viele Verletzte. Wenn Sie uns da einmal mitnehmen in diese Nacht, wie haben Sie das erlebt?
Ich muss sagen, dass es wirklich eine besonders beängstigende Nacht war. Wir haben einen Winter hinter uns, der sowieso schon schwierig und beängstigend war, weil dort wirklich permanent heftige Angriffe waren auf die Energieinfrastruktur. Wir hatten Temperaturen bis minus 24 Grad und dabei eben kein Strom, kein Wasser, keine Heizung. Und dann auch bei Mitarbeitern von uns gab es nahe Einschläge. Und jetzt kommt eben dieser Sommer, wo alle ein bisschen hoffnungsvoller drauf geguckt haben, sich gewünscht haben, dass das nicht ganz so hart wird. Und in diesem Sommer, der startet eben jetzt mit diesen heftigen Angriffen. Und das war beängstigend. Es war für mich das erste Mal, dass ich wirklich in eine U-Bahn-Station gerannt bin zwischen zwei Raketenwellen. Wir haben viele Leute auf dem Weg dorthin gesehen, die mit Kissen und Decken unter den Armen in die U-Bahn-Station geströmt sind. Man hat die Angst dort in der U-Bahn gemerkt und die Erschütterung und diese extrem lauten Explosionen. Und da kam immer noch eine Welle und noch eine Welle und noch eine Welle und das war schon besonders beängstigend.
Wir haben das gerade gesehen, Sie konnten das, glaube ich, in Kiew nicht sehen, den Einschlag auch dieser gefürchteten Oreshnik-Rakete. Ich glaube, das dritte Mal, dass die Russen die eingesetzt haben, sieht aus wie ein Nuklearschlag. Und Sie sagen, ich habe diese Explosion fast körperlich erlebt. Was bedeutet das?
Ja, die Oreschnik ist ja nicht in Kiew eingeschlagen, nicht in der Stadt, sondern in der Region Kiew, ungefähr 90 Kilometer entfernt in Bila Zerkva. Und das hat natürlich auch viele Menschen verunsichert. Aber man muss auch sagen, Russland benutzt sie aus genau diesen Gründen, um eben Angst zu säen. Es soll auch ein Zeichen wahrscheinlich in Richtung Westen sein, in Richtung NATO, dass sowas eben möglich ist. Die Geschwindigkeit ist extrem hoch. Sie gilt als besonders schwer abzufangen oder sogar unabfangbar. Und allein das zu lesen, allein am Samstagabend gab es ja schon eine Warnung von Präsident Zelensky. Achtung, es könnte schon heute Nacht soweit sein. Heute Nacht könnte sie eingesetzt werden. Und da geht man natürlich mit einem sehr, sehr mulmigen Gefühl ins Bett, wenn man denn vorher schon zu Bett gegangen ist.
Auch Ihr Studio, also Ihr Arbeitsplatz, ist unmittelbar davon betroffen. Was können Sie uns darüber sagen, Frau Peterson?
Ja, das war die Nachricht am Morgen. Also ich hatte wirklich überhaupt nicht geschlafen und dann kam eben diese Meldung, auch unser Studio wurde getroffen von einer Druckwelle einer russischen Rakete und man sieht es hier hinter mir. Es ist in Teilen wirklich völlig zerstört. Wir können es nicht mehr benutzen. Wir haben heute angefangen mit Aufräumarbeiten, einige der Fenster mit so Pressspanplatten zu vernageln, damit eben, wenn es Gewitter gibt, diese Sommergewitter, damit nicht unsere ganze Technik, die wirklich wertvoll ist, völlig zerstört wird. Und das ist natürlich ein schlechtes Gefühl. Wir arbeiten jetzt aus einem Hotelraum heraus, aber man muss auch sagen, es hat nur ein Bürogebäude hier getroffen. Zum Glück waren keine Mitarbeiter da. Die Explosion ging schon los, während ich noch eine Tagesthemen-Live-Schalter am Abend hatte, spät. Der Treffer zum Glück war, als wir eben nicht mehr hier waren.
Wahnsinn. Wie hat die Bevölkerung in Kiew darauf reagiert? Ich habe Sie irgendwo gehört, als Sie sagten, man hat eigentlich an dem Morgen nur in müde Gesichter geguckt, weil keiner geschlafen hat. Trotzdem ist das Bewundernswerte, die Leute gehen weiterhin zur Arbeit, weil sie das Gefühl haben, da sehen wir die Bilder aus U-Bahn-Schächten, weil sie das Gefühl haben, wir müssen irgendwie weitermachen. Wie würden Sie die Resilienz der Ukrainer nach so vielen Jahren Krieg, nach so vielen Jahren Terror dieser Art beschreiben?
Das Interessante ist, das Wort Resilienz, das haben mehrere Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt mal zu mir gesagt, wollen sie gar nicht mehr so gern hören und wollen gar nicht so gern, dass sie damit in Verbindung gebracht werden, weil sie sagen, wir sind nicht resilient, wir haben keine andere Wahl. Natürlich ist genau das Resilienz, aber sie sagen, wenn wir immer berichten, die Ukrainer halten durch, die Ukrainer sind stark, die Ukrainer bauen direkt wieder auf, dann wirkt es vielleicht nach außen so, als könne man gut damit umgehen, aber immer wieder höre ich in Gesprächen, wir können gar nicht gut damit umgehen. Wie kann man mit so etwas gut umgehen? Wie kann man mit diesem Terror gut umgehen? Ich habe mit einem Vater gesprochen, der seine Kinder in letzter Minute in den Keller gebracht hat. Dann hat es einen Einschlag gegeben in 50 Meter Entfernung und er sagt, er weiß überhaupt nicht mehr, wie er das seinen Kindern erklären soll, wie er erklären soll, dass ein anderes Land sie angreift, dass es Tote und Verletzte gibt. Und man merkt diese Müdigkeit. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sagen immer wieder oder viele sagen, dass wir wollen diesen Krieg nicht, wir wollten ihn nie und wir sind müde. Wir können nicht mehr.
Verstehe das, aber ich finde es dennoch bewundernswert, wie die das machen. Man könnte auch das Land verlassen, man könnte versuchen, in etwas sicherere Gegenden der Ukraine zu kommen. Die bleiben und versuchen, ihren Alltag weiter zu organisieren. Und ich finde, das hat jeden Respekt und jede Anerkennung verdient. Die Russen sagen, Frau Peterson, das war ein Vergeltungsschlag für einen ukrainischen Angriff auf eine Berufsschule in Luhansk. Über 20 Tote, das sind Bilder davon. Können Sie uns einmal den Hintergrund schildern?
Ja, also es wird gesagt, dass die Ukraine da eben diese Berufsschule angegriffen haben soll. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gibt es nicht. Im Gegenteil, es wird stark abgestritten. Sie sagen, sie haben das Hauptquartier einer Elite-Drohneneinheit Rubicon der Russen angegriffen. Man kann das nicht überprüfen. Russland lässt kaum Journalisten zu, in diesen Gebieten überhaupt keine Journalisten. Und das macht es eben sehr, sehr schwierig. Und trotzdem ist es auch zynisch, das als Vergeltungsschlag zu nennen, weil Russland greift die Ukraine seit Jahren an, greift Zivilisten an. Und jetzt zu sagen, wir machen das aus Vergeltung, um irgendwelche Schläge, Großangriffe zu rechtfertigen, ist hier in den Ohren der meisten reiner Zynismus. Und man muss auch sagen, so ein groß angelegter Angriff mit 90 Raketen, 600 Drohnen auf eine Stadt muss vorbereitet werden. Der Angriff oder der vermeintliche Angriff der Ukrainer war am Freitag. Da muss zumindest vorher mit dem Gedanken gespielt worden sein, dass man so einen Großangriff plant.
Der Zynismus, Herr Gabriel, geht ja noch ein bisschen weiter, wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, worüber wir da reden. Also die Ukraine greift sozusagen aus ihrer Sicht immer noch ukrainisches Territorium an, Luhansk. Und die Russen sagen, das führt jetzt zu einem Vergeltungsschlag, weil das ja jetzt mittlerweile unser Territorium ist.
Und die Ukraine wollte verteidigen.
Genau. Ich würde gerne Herrn Gabriel einmal fragen, wie Sie auf diese Situation schauen.
Das ist eine furchtbare Situation für die Menschen. Es ist ja eben sehr eindrücklich geschildert worden. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es eben auch Russland, die versuchen, mit solchen schweren Angriffen zu zeigen, dass sie bei weitem nicht bereit sind, irgendwelche Konzessionen zu machen, Frieden zu schließen, Waffenstillstand. Mhm. Und natürlich ist es, glaube ich, kein Zufall, dass das kurz nachdem passiert ist, nachdem die Amerikaner sich endgültig von der Ukraine verabschiedet haben. Mhm. Und im Übrigen die Ukraine ja durchaus in der Lage ist, sonst hätte Herr Putin ja seine Parade auf dem Roten Platz anders gemacht, auch das Kerngebiet Russlands anzugreifen. Und deswegen glaube ich schon, dass die Russen Putin versucht, mit solchen dramatischen Aktionen zu zeigen, dass er nach wie vor Herr der Lage ist, dass er zu jeder Form von Gewalt bereit ist. Und es ist sozusagen eine Stufe, bevor er Nuklearwaffen einsetzt.
Das
ist
exakt.
Auch das halte ich nicht für völlig ausgeschlossen. Jedenfalls dann, wenn Russland den Eindruck hat, sie könnten diesen Krieg nicht
zu ihren... Das halten Sie für denkbar, dass die so weit gehen, wenn sie mit dem Rücken wirklich zur Wand stehen?
Ja. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass das jetzt passiert. Mhm. Aber ich würde es nicht einfach abtun als Gerede. Dafür hat er viel zu oft darüber gesprochen. Der Einsatz taktischer Nuklearwaffen ist für die Russen ein Teil ihrer sozusagen militärischen Strategie. Mhm. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, wenn Russland tatsächlich mit dem Rücken an der Wand steht. Auf der anderen Seite passiert natürlich auch in Russland etwas. Ich meine, da sind Hunderttausende Russen gestorben oder verletzt. Die kehren jetzt zurück in ihre Städte und Dörfer. Das heißt, es ist zum ersten Mal sichtbar, wie viele Menschen, wie viele Russen, wie viele russische Bürgerinnen und Bürger davon betroffen sind. Und das dürfte in Russland auch Fragen aufwerfen. Nicht nur die.
Da bleiben ja auch Lücken, ne?
Ja,
die Wirtschaft, der fehlen die Arbeitskräfte.
Die Ökonomie ist.
Also das ist eine Lücke in dieser Gesellschaft auch, ne?
Ja, wirtschaftlich ist er nochmal gerettet worden, muss man zynischerweise sagen, durch den Irankrieg, weil die Erdölpreise nach oben gegangen sind. Aber natürlich ist die Wirtschaft unter Druck. Aber ich glaube vor allen Dingen, dass Menschen jetzt Fragen stellen, was ist eigentlich mit unseren Kindern, was passiert da? Angeblich ist das ja eine Spezialoperation, die schnell vorbei sei. Man muss sich ja mal überlegen, dieser Krieg dauert jetzt für Russland länger, als für Russland der gesamte Zweite Weltkrieg gedauert hat. Und da wird es viele Menschen geben, die Fragen stellen. Und ich glaube, auch das führt dazu, dass er mit aller Macht versucht, die Ukraine klein zu kriegen, was ihm Gott sei Dank nicht gelingt.
Ich würde gerne Susanne Peterson fragen, das, was Sigmar Gabriel gerade anspricht, der Angst vor dem Einsatz von Nuklearwaffen. Diese berüchtigte Oreshnik-Rakete kann ja auch theoretisch mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden. War in dem Fall nicht der Fall. Aber ginge, wäre möglich und kaum abzuwehren. Wie wird das diskutiert in der ukrainischen Gesellschaft? Also vielleicht jetzt nicht der ultimative Atomschlag, aber sowas wie taktische Atomwaffen, über die ja offensichtlich russische Offiziere auch sich schon mehrfach auch in abgehörtem Funkverkehr unterhalten haben. Also denkbares Szenario.
Was wir in der Ukraine ganz viel hören, ist eben der Gedanke, dass diese Nachricht der Oreshnik vor allen Dingen an den Westen, an die NATO gerichtet war, weil diese Angst dort so groß ist vor einem atomaren Schlag, dass eben dieses Signal, also die letzte Oreshnik, die abgefeuert wurde, ging nach Lviv, ganz im Westen der Ukraine, nahe polnischem Territorium. Das wurde schon als Zeichen gesehen. Jetzt diese hier in der Nähe Kiew. Also es wird gar nicht so sehr auf sich bezogen. Und wir haben heute auch viel mit Ukrainerinnen und Ukrainern, mit Botschaften, mit Politikern hier gesprochen, die halt sagen, es ist an den Westen gerichtet und noch haben sie das nicht getan. Also es gibt sehr, sehr viele Drohungen, muss man auch sagen. Also Russland droht unablässig, will Angst verbreiten. Das ist die Art, wie der Kreml regiert. Und mit Angst hoffen sie halt eben, den Westen auch einzuschüchtern. Und deswegen hat Präsident Zelensky in seiner Videobotschaft vorgestern und gestern noch mal eindringlich an die europäischen Partner, an die Vereinigten Staaten appelliert, jetzt eben nicht klein beizugeben, jetzt Stärke zu zeigen. Und das tut er ja schon sisyphusmäßig seit einer geraumen Zeit. Und ich muss auch sagen, hier bei den Kollegen heute, als wir die vielen Live-Schalten vorbereitet haben, wo immer wieder die Frage kam, ist die Ukraine jetzt noch eingeschüchterter? Haben sie noch mehr Angst? Haben sie gesagt, naja, wir haben das alles schon erlebt. Wir haben bei minus 24 Grad ohne Heizung in unseren Wohnungen gehockt und Eis von den Fenstern von innen gekratzt. Es gab kein Wasser, kein Strom. Was will Russland uns denn überhaupt noch antun? Es gibt tote Zivilisten. Es gab vor 2 Wochen in Kiew über 30 tote Zivilisten. Also man darf nicht vergessen, dass diese Angriffe auf Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine jetzt eben seit einer geraumen Zeit stattfinden. Mhm. Und im Moment wird das eben so beurteilt, dass sie nicht auf Drohungen hören wollen, sondern eben gucken, was passiert und versuchen, damit umzugehen.
Und worauf stellen Sie sich, Frau Peterson, letzte Frage jetzt ein, wenn ausländische Botschaftsmitarbeiter aufgefordert werden, die Stadt, das Land möglicherweise zu verlassen?
Wir, unser Team, wie auch die Botschaftsmitarbeiter, wie auch andere Menschen hier in Kiew sagen, die Bedrohungslage ist unverändert hoch. Es gibt ständig Großangriffe auf Kiew. Wir sind natürlich achtsam. Wir hatten heute jetzt schon wieder über den Tag 2-mal Alarm in Kiew und Drohnen in der Stadt. Das könnten Aufklärungsdrohnen gewesen sein. Das heißt, es könnte wieder eine besonders schwierige Nacht bevorstehen mit Großangriffen. Das ist allen bewusst. Wir versuchen uns darauf vorzubereiten, uns klarzumachen, dass es wieder eine komplett schlaflose Nacht werden kann und eben vielleicht die Grabbag, das heißt die Sachen mit den Notfallsachen, den Pass noch näher am Körper zu haben. Ich trage sie beispielsweise immer auch im Schlafanzug, meinen Reisepass, dass im Zweifel ich mich ausweisen kann und weiß, was los ist. Wahnsinn. In einem Angriff. Also wir haben unsere Tourniquets, die Blutsperren, also alles quasi griffbereit und sind fertig für einen gegebenen Großangriff. Aber man muss sagen, das sind wir immer.
Frau Peterson, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war sehr, sehr eindrücklich und eindringlich. Passen Sie bitte auf sich auf. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier im Studio. Alles Gute Ihnen, auch den Kollegen. Und ich würde gerne Peter Neumann fragen an dem Punkt. Offensichtlich wussten die Ukrainer, wusste Selenskyj Bescheid über diesen bevorstehenden Angriff, auch über den geplanten Einsatz dieser Oreshnik-Rakete. Woher?
Ja gut, die Ukrainer, das ist ja eine der Sachen, die die Amerikaner immer noch liefern an die Ukraine und die auch unglaublich wichtig ist. Vieles, was die Amerikaner geliefert haben, wurde ersetzt, auch von Deutschland. Aber was eben unersetzbar ist, sind diese Aufklärungserkenntnisse, die über das amerikanische Spionagenetzwerk global aufgefangen werden und wo man sich sicher sein kann, dass ein Großteil der Kommunikation der russischen Armee, des russischen Armees abgehört wird auf täglicher Basis von der NSA.
Das heißt, es sind die Amerikaner, die das liefern. Und wenn die Amerikaner jetzt sagen, das müssen wir ernst nehmen, gehen auch Sie davon aus, dass da eine neue harte Angriffswelle bevorsteht?
Es ist ja klar, wir haben eine Situation, wo die Ukraine in den letzten Monaten, in den ersten Monaten 2026, einen ganz neuen Ansatz gefahren hat. Wir hatten zum Beispiel, viele Leute sind sich das nicht bewusst, im März diesen Jahres hatten wir 7000 Drohnenangriffe der Ukraine auf russisches Territorium. Das hat eine unglaubliche Wirkung auf Russland. Das geht gegen Infrastruktur, das geht gegen Regierungseinrichtungen, gegen symbolische Ziele. Und man hat ja um den Jahrestag des Weltkriegsendes gesehen, wie nervös Putin selbst war über diese Situation. Und die Russen haben jetzt schon mehrfach angekündigt, wenn ihr unser Hinterland angreift, dann greifen wir euer Hinterland an. Und was sie damit meinen, ist, im Falle der Ukraine, das Hinterland für die Ukraine sind die westeuropäischen Staaten, die sie unterstützen. Und das versuchen sie jetzt auch zu kommunizieren mit diesen Oreshnik-Angriffen. Das ist ja eine psychologische Waffe mehr als alles andere. Sie haben ja auch gar nicht so viele davon. Wahrscheinlich ein oder zwei Dutzend. Also so häufig können sie das nicht einsetzen.
Weil wenn man so ein Ding schießt, sind 20, 30 Millionen Dollar weg?
Ah, mindestens.
So teuer ist das.
Sie sind ein sehr, sehr teuer, sehr wertvoll. Und deswegen glaube ich nicht, dass die jetzt wirklich als Mittel der Kriegsführung eingesetzt werden. Sie sind vor allem dazu da, eine Botschaft zu senden an den Westen. Und wie Sie gesagt haben, sind ja auch nuklearwaffenfähig. Das heißt, diese nukleare Drohung ist dann auch nur implizit. 5000 Kilometer Reichweite sind Raketen, und das möchte der Putin ja auch kommunizieren, das sind Raketen, die könnte ich nicht nur nach Kiew schicken, sondern könnte ich nach Berlin schicken, nach London und so weiter.
Was macht diese Waffe konkret so gefährlich?
Es ist eine Überschallrakete. Und wenn man sich vorstellt, so ein normaler Marschflugkörper, der fliegt mit einer Geschwindigkeit von 800 bis 1000 Kilometern pro Stunde. Diese Rakete, Oreschnik, fliegt mit einer Geschwindigkeit von 10.000 Kilometern pro Stunde. Und dadurch wird es faktisch unmöglich für Luftabwehr, die abzufangen. Das kann schon passieren, aber die fliegt so schnell, dass die meisten Luftabwehrsysteme keine Chance haben.
Die fliegt so ein Riesenloop, ne?
Richtig, die fliegt zum Teil aus der Atmosphäre raus und durch den Sinkflug wird die auch so schnell.
Mhm. Frau Dunz, Sie sind nah dran am Berliner Geschehen. Was sagen Ihnen entscheidende Leute hinter den Kulissen über das, was da gerade in der Ukraine passiert? Ist das ein Zeichen der Schwäche Russlands? Und ist das der Punkt, an dem man sagen muss, jetzt nachsetzen, weil die schwächeln auf verschiedenen Ebenen? Oder Angst vor Eskalation?
Ich würde fast sagen beides, aber ich fange mal mit der Angst vor Eskalation an. Die Haltung gerade der Bundesregierung, des Bundeskanzlers zum EU-Beitritt der Ukraine hat sich ja verändert von wir machen alles möglich und das muss ganz schnell oder schnellstmöglich passieren. Und jetzt hat er ja gesagt, die Ukraine soll einen Sonderstatus bekommen und ich muss sagen, nur einen Sonderstatus. Präsident Selenskyj hat ja auch darauf reagiert und er hat dann gesagt, EU-Leid können sie nicht gebrauchen und wirbt auch nochmal, dass die ukrainische Armee in einem EU-Verbund und auch in einem NATO-Verbund eine der schlagkräftigsten, erfahrensten, jetzt aktuell kriegserfahrensten Armeen wäre. Und er sagt, und dann gäbe es auch keine ukrainische Armee. Leid. Die Enttäuschung ist riesig in Kiew und die Position des Bundeskanzlers ist, wir haben Westbalkanstaaten, die seit zwei Jahrzehnten auf den EU-Beitritt warten und es müssen natürlich Kriterien erfüllt werden, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Antikorruption oder Korruptionsbekämpfung. Genau. Da hat es natürlich so ein Land, das hochkorrupt lange war, sehr schwer in Kriegszeiten all das zu erfüllen, was andere Staaten in zwei Jahrzehnten Frieden nicht geschafft haben. Und bei der Rakete, Sie haben gesagt, Russland hat gar nicht so viele davon. Mhm. Ich würde sagen, eine mit atomaren Sprengköpfen reicht, die da einschlagen würde. Klar. Und ich glaube auch, so wie Sie sagen, schließt das niemand mehr aus, weil Putin natürlich mittlerweile sehr unter Druck steht, dass er aus der Geschichte gesichtswarnd kommt. Und das passiert ja nicht, wenn es in irgendeiner Weise eine Friedensverhandlung gibt, wo er nicht das Ziel, das er seinen eigenen Leuten versprochen hat, erreicht. Aber das ist im Moment diese gefährliche Lage.
Ich glaube, man muss schon klar machen, ich schließe das auch nicht aus, dass es irgendwann an den Punkt kommt. Aber davor haben wir wahrscheinlich noch viele andere Punkte. Also der nächste Eskalationsschritt wird nicht die taktische Atombombe sein. Ich glaube, der nächste Eskalationsschritt wird vielleicht ein Drohnenangriff sein. Vielleicht möglicherweise irgendwas in den baltischen Staaten. Sabotageakte, Cyberangriffe. Also Russland hat durchaus noch einige Stufen, bevor es zu der maximalen Option greift. Ich glaube, das ist nicht ausgeschlossen, haben Sie absolut recht. Aber ich glaube, wir sind da noch nicht kurz vor dem Punkt.
Nein, es hat nur die Stimmung verändert. Ja. Also es ist jetzt natürlich noch mal eine andere, man wird der Sache noch mal anders gewahr, was sich jetzt in so kurzer Zeit an Eskalation geboten hat.
Ist ja ein total interessanter Punkt, Herr Gabel, den Christina Dunz gerade anspricht, der EU-Beitritt. Da gibt es, glaube ich, eine große Enttäuschung. Es gibt aber auch eine massive Korruption in der Ukraine. Und wenn man sich das mal anschaut, hat mir dieser Tage die Reportage von Ibrahim Naba, das ist ein Kollege von der Welt, noch mal genau zu Gemüte geführt. Der beschreibt, wie Leute, also im allerengsten Umfeld des Präsidenten, offenbar in der Lage waren, in Kriegszeiten ein hochkorruptes System aufzubauen, in dem viel, viel Geld, westliches Steuerzahlergeld, verschwunden ist. Das heißt, wäre das politisch vermittelbar zu sagen, und ist das der Grund, warum Merz jetzt auch so spricht und sagt, wenn überhaupt reden wir hier über sowas wie eine privilegierte Partnerschaft?
Ich würde noch weitergehen. Stellen Sie sich vor, das Land hätte überhaupt keine Korruption. Trotzdem würde es der Europäischen Union ungeheuer schwer fallen, die Ukraine mit 40 Millionen Einwohnern und Einwohnern in die jetzigen EU-Strukturen aufzunehmen. Mhm. Und Sie haben gerade das Stichwort genannt. Wir hatten mal eine lange, lange Debatte über die Frage, kann die Türkei Mitglied der EU werden?
Genau.
Und hat die damalige, ich glaube, sie war Oppositionsführerin, später Kanzlerin Angela Merkel gesagt, was wir der Türkei anbieten können, ist eine privilegierte Partnerschaft.
Genau.
Ich glaube, wenn die EU überhaupt eine Chance haben will, auf Dauer als geopolitischer Faktor, als kräftige Ökonomie zu überleben, dann muss sie sich verändern. Wir haben heute nur die Möglichkeit, entweder wirst Vollmitglied oder gar kein Mitglied.
Genau.
Und ich glaube, das geht nicht mehr. Wir brauchen unterschiedliche Formen der Integration. Das ist was anderes als unterschiedliche Geschwindigkeiten. Mhm. Bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen alle in die gleiche Richtung.
Und irgendwann ist man aber
schnell.
Trotzdem da. Ja.
Zurzeit haben wir eine EU, bei denen die Leute in unterschiedliche Richtungen laufen. Und ich glaube, es einfach, man muss sich einfach ehrlich machen. Deswegen war ich froh, dass der Merz das mal begonnen hat. Sie müssten ja in einigen europäischen Mitgliedstaaten Volksabstimmungen haben, um die Ukraine aufzunehmen. Ich garantiere Ihnen, die bekommen sie nicht. Insofern ist das eher aus meiner Sicht ein Move, der mal Bewegung in dieses Problem reinbringt, statt immer nur zu diskutieren, werden sie jetzt Vollmitglied oder nicht. Die Ukraine ist nicht in der Lage, mitten im Krieg und vermutlich auch nicht danach in kurzer Frist die Kriterien alle zu erfüllen, um Mitglied zu werden. Und es wäre auch ein Befreiungsschlag für die Westbalkanstaaten, wenn wir mehr hätten als nur die Frage Vollmitglied oder gar kein Mitglied. Insofern war ich der Meinung, dass das klug ist, was er vorschlägt.
Es gibt eine
Eine
ganz wichtige Sache dabei, das ist, sind die Sicherheitsgarantien. Also wenn darauf das wäre ja für Kiew jetzt
ja
zumindest
Ukraine,
genau, das ist ja dieser Artikel 42.7 EU-Vertrag. Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagt, das ist eine Verpflichtung, das muss dann jeder EU-Staat machen, eine Sicherheitsgarantie geben. Ich finde, das überhöht sie sehr, denn die Formulierung ist, dass jeder Staat das an Hilfe bietet, so was in seiner Macht steht.
Okay.
Und da werden einige Staaten sagen, im Moment können wir leider ganz wenig machen. Und da würde Deutschland auf jeden Fall bereitstehen müssen. Und das müsste, die Sicherheitsgarantien müssten der Ukraine auch bei einem assoziierten oder Sonderstatus, wie auch immer, wie Merz das jetzt einleiten will, müssten ihr gegeben werden. Das wäre zumindest nichts. NATO-Beitritt wäre natürlich und NATO-Garantien wären natürlich viel effektiver, weil die Amerikaner dabei wären.
Die Amerikaner stimmen einem NATO-Beitritt nicht zu.
Das ist schon klar. Und ich wollte gerade sagen, Herr Gabriel Kommer, das ist mit US-Präsident Donald Trump abgeräumt worden, obwohl beim großen Jubiläumsgipfel der NATO 2024 der Ukraine das auf diesem Gipfel versprochen worden war. Das ist vorbei und insofern muss die EU versuchen, da einzuspringen.
Ich glaube übrigens, dass auch Joe Biden das nicht zusagen würde. Ja. Die Amerikaner sind in ihrer Gesellschaft weit weg.
Joe Biden hat es beim NATO-Gipfel mit unterzeichnet.
Die Frage, ob sie es heute machen würden, ich glaube das nicht. Die Amerikaner sind auf dem Weg in den Indo-Pazifik. Sie haben sich jetzt verlaufen im Iran. Das macht dem Präsidenten riesige Schwierigkeiten. Und es ist eine breite Zustimmung in der gesamten Bevölkerung, dass die Vereinigten Staaten sich aus solchen sozusagen Weltpolizeiaufgaben zurückziehen sollen. Deswegen, man darf der Ukraine auch keine falschen Versprechungen machen. Und Sie haben völlig recht, der Artikel 42 bindet die Mitgliedstaaten nicht vollständig, dass sie das machen müssen. Im Kern geht es doch aber darum, macht Frankreich das mit, macht Deutschland das mit, macht das Großbritannien mit, möglichst noch Kanada. Das sind die Länder, die das auch können.
Kanada wäre jetzt bei der EU nicht dabei, aber
es gibt ja die Coalition,
die könnte man eher,
aber es gibt die Coalition of the Willing, die sozusagen vor der Wahl von Friedrich Merz durch Macron und durch Starmer und die Kanadier begonnen worden, um die Ukraine zu unterstützen, als klar war, die USA verschwinden. Und ich glaube, darauf läuft es eher hinaus.
So, als die Mittelmacht-Idee, ja?
Naja, ich weiß nicht, ob man da über Mittelmacht redet.
Das, aber jedenfalls Carney ins Spiel gebracht hat. Das
ich glaube nicht, dass die Europäische Union in ihrer bisherigen Struktur mit 27 Mitgliedstaaten es auf die Beine kriegt. Dafür haben sie viel zu viel Veto-Spieler. Es wird manche geben, die sehen das völlig anders. Es geht eher darum, dass man die zusammenbringt, die das wollen und auch können. Mhm. Und das war so eine Koalition der Willigen zwischen Großbritannien, Kanada, Frankreich und dann Deutschland und später anderen mehr. Ich glaube, das ist eher der Weg, um den es geht. Aber zu glauben, dass die EU das kann und dann verpflichtend über Artikel 42 das allen aufhört, das ist eine Illusion.
Aber es ist doch insgesamt ein totales
Ich wollte noch ganz kurz nochmal. Ich war ja OSZE-Sonderbeauftragter und bin da durch den ganzen Westbalkan gereist, durch diese ganzen Mitgliedskandidaten. Die sind ja zum Teil seit über 20 Jahren, warten die darauf, Teil der EU zu werden. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass gerade zum Beispiel im Westbalkan ein unglaublicher geopolitischer Wettbewerb läuft. Also da sind die Russen, da sind die Chinesen. Das sind Staaten dort, die wollen Europäer werden. Aber wenn wir weitermachen und ein weiteres Jahrzehnt Nein zu denen sagen, dürfen wir nicht überrascht sein, wenn die dann woanders hingehen.
Auch Georgien gehört
zum Beispiel
weiter weg, aber gehört auch dazu.
Und wenn wir denen zumindest die Hälfte davon anbieten, Reisefreiheit vielleicht, andere Möglichkeiten, Zuschüsse, dann ist das etwas, was die einfachen Leute schon mal total zufriedenstellt und sie an Europa bindet. Also gerade auch aus der Westbalkan-Perspektive ist das genau das Richtige.
Absolut. Und wir müssen den Menschen doch zeigen, dass es sich lohnt, an Europa zu glauben, daran festzuhalten. Das tun wir zurzeit nicht. Und leider ist es oft so, dass bei den Regierungen die Mitgliedschaft in der EU und das Erfüllen der Kriterien nur ein Mittel zum Zweck ist, um an Geld zu kommen.
Zum Beispiel.
Aber dass sie nicht innerlich vereinnahmen, dass diese mit sich vereinbaren können, dass diese Kriterien eigentlich dazu führen sollen, dass es ihren Leuten, ihren Menschen, dem Land besser geht. Das tun sie nicht. Und solange das nicht sozusagen intrinsisch bei denen ankommt, wird das ein Riesenproblem bleiben. Und deswegen bin ich auch dafür, dass wir denen mehr anbieten, als nur Nein zu sagen.
Also wir haben doch seit Jahren, geben wir doch ein, als ich sag mal pauschal, als Westen ein katastrophales Bild ab. Also wir haben die Ukraine gegen Russland sukzessive mal verteidigt und unterstützt. Und es sind ja auch sehr viele Milliarden hineingeflossen, das stimmt ja. Aber so etwas, und ich muss noch mal auf den NATO-Gipfel 2024 kommen, so etwas, also wirklich einem Land zu versprechen, zu sagen, wir helfen euch, und die EU, die immer wieder in Aussicht oder sagt, wir sind an eurer Seite, und dann schauen wir doch über Phasen zu. Und für Putin kann ja überhaupt nichts Besseres passieren, als was sich im Westen, in Amerika mit der Destabilisierung von Sicherheit, Freiheit, Demokratie durch diesen US-Präsidenten und diese völlig uneinige EU als schwacher Gegenpart gesehen wird und er immer weiter eskalieren kann und irgendwann mal testet, meinen die das jetzt ernst oder nicht?
Sie haben ja recht, dass wir viel zu viel versprochen haben, das stimmt ja. Aber bei sozusagen ein bisschen Einschalten des gesunden Menschenverstandes weiß man doch, dass in der heutigen EU, wenn sie die Ukraine aufnehmen würden, sämtliche Nehmerländer im Finanzausgleich der Europäischen Union auf einmal zu Geberländern würden. Dass natürlich die französische Landwirtschaft unter einem völlig neuen Druck stehen würde, den sie ja heute schon nicht bereit ist zu akzeptieren. Wenn man das alles weiß, dann darf man solche Versprechen nicht machen. Und dann ist der Weg, die EU strukturell zu verändern, der einfachere, als wenn man Versprechungen macht, wo wir genau wissen, also es wird doch die Slowakei nicht zustimmen, dass sie Mitglied werden. Es wird in Österreich eine Volksabstimmung geben. Es wird in Frankreich eine Volksabstimmung gehen. Und überall ist relativ sichergestellt, dass das schief geht, sobald die Leute auf den Zettel schauen, wie viel am Ende das kostet.
Weil Freiheit nicht den Wert hat, den man irgendwo berechnen kann.
Das kann man als Deutscher leicht sagen. Ich würde sozusagen die materiellen Sorgen, die Menschen in der Europäischen Union haben, nicht einfach wegwischen.
Das tue ich nicht.
Weil die am Ende des Tages müssen die zustimmen. Und wenn wir keine Argumente haben, sie zu überzeugen, dann werden sie das nicht machen. Und deswegen glaube ich, dass der Versuch, die EU zu öffnen, mehr zu bieten als diese Alternative Nicht-Mitglied oder Mitglied, das ist, finde ich, der bessere Weg. Als weiter Dinge zu versprechen, die wir nicht halten werden. Die Türkei, da versprechen wir übrigens seit mehr als 50 Jahren, dass sie Mitglied werden. Das ist das Abenteuerlichste, was man sich vorstellen kann.
Wäre auch ein abendfüllendes Thema. Ich glaube, Sie haben auch Mercosur so ein bisschen im Hinterkopf.
Ja, wir haben 26 Jahre gebraucht, um ein Freihandelsabkommen mit Mercosur zu abschließen. Wir wollten nicht mal mit Kanada ein Freihandelsabkommen machen. Das Land ist europäischer als mancher europäischer Mitgliedstaat.
Das ist wahr. Aber es gibt eben, und ich finde, da haben Sie einen Punkt, man darf das nicht einfach wegwischen, wenn man sich anschaut, was so ein Kilo Rindfleisch made in Südamerika kostet. Dann verstehst du, warum die Franzosen, die französischen Bauern plötzlich ein Thema haben und sagen, ist das alles so in unserem Sinne? Und dann sitzen wir dann in 10 Jahren wieder da und sagen, ach, da haben wir nicht aufgepasst. Da haben wir wieder Globalisierungsverlierer produziert. Wie konnte uns das eigentlich so dermaßen in die Grütze gehen? Den Mechanismus haben wir ja schon häufiger gesehen. Trotzdem haben Sie natürlich recht, irgendetwas muss passieren. Die Frage ist das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ja gar nicht wirklich, aber er hat es so nebenbei fallen lassen, Putin, der Gerd Schröder ins Spiel gebracht hat. In der Öffentlichkeit bekannt ist ja vor allen Dingen dieser eine Satz, wo er so nebenbei sagt, das wird bald enden und ich könnte mir da meinen alten Freund Gerd Schröder vorstellen. Aber der Satz geht noch ein bisschen weiter und dieser zweite Teil, finde ich, ist mindestens genauso interessant wie der erste. Wir hören mal kurz rein.
Ich persönlich würde den ehemaligen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Schröder, bevorzugen. Aber die Europäer sollten generell jemanden wählen, dem sie vertrauen und der sich nicht abfällig über uns geäußert hat. Wir haben Verhandlungen nie abgelehnt, niemals. Sie haben sich geweigert zu reden, nicht wir.
So, das ist interessant. Er bringt, es hat quasi zwei Teile. Er bringt Gerd Schröder ins Spiel. Er sagt aber, es ist eine interessante Vokabel, bevorzugen. Heißt mit anderen Worten, aber sucht ihr euch jemanden aus. Wenn ihr jemanden anderen wollt, so verstehe ich das zumindest, dann ist auch der in Ordnung. Aber was kommt als Reaktion ist, auf gar keinen Fall.
Ja, die Europäer sind wirklich nicht schlau im Umgang mit solchen Fragen. Ich meine, 2021, vor dem Krieg in der Ukraine, hat die deutsche Bundeskanzlerin mit Blick auf Russland im Europäischen Rat, das war ihr letzter Rat, den Vorschlag gemacht, wir müssen jetzt eine Gruppe zusammenstellen, die mit Putin verhandelt. Und sie ist abgewatscht worden, nicht nur in der deutschen Presse, sondern auch von all ihren Kollegen. Es gab einen einzigen Mitgliedstaat der EU, der gesagt hat, das ist richtig, das war Viktor Orban aus Ungarn.
Ja, ich meine, wenig überraschend.
Die Europäer sind Weltmeister darin, sich aus dem Spiel zu nehmen. Ich habe, als das der Satz kam mit Schröder, und so habe ich gedacht, mal abwarten, ob der das überhaupt will oder kann. Es müssten auch die Ukrainer gefragt werden, die ja dort hier mitzureden haben sollten. Aber
wissen Sie, ob Gerd Schröder dazu bereit wäre?
Das weiß ich nicht.
Und haben Sie noch Kontakt zu ihm?
Ja, klar, natürlich. Aber
also, reden Sie über sowas dann auch?
Darüber haben wir nicht geredet, nee. Ja. Weil ich, wenn jemand öffentlich sowas macht wie Putin, da ist ja sichergestellt, dass er das nicht will. Also wenn er wirklich wollte, dass jemand wie Gerd Schröder das sein könnte, dann hätte er übrigens schon Möglichkeiten gehabt. Denn Schröder ist ja mal ganz am Anfang des Konfliktes nach Moskau
geflogen. Ja.
Und rausgekommen ist gar nichts.
Ich habe war eine andere Situation, ne? Anderer Kontext. Aus russischer Sicht, so lese ich das. Also
ich auch. Ich lese das genauso. Und es gäbe ja kein Risiko für uns. Und wenn wir jemand anders nehmen würden, ich glaube, die Europäer müssen versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wir jammern seit Jahren darüber, dass die Amerikaner ohne uns verhandeln.
So.
Und jetzt machen die sich vom Acker. Und Putin sagt, na, dann schickt doch jemanden. Ob der das ernst meint, wissen wir nicht. Spricht viel dafür, dass er es nicht ernst meint. Aber wo ist das Risiko für uns?
Lass es uns mal rausfinden.
Ja, es gibt für uns kein Risiko. Jedenfalls nicht, wenn es eine gemeinschaftliche europäische Initiative ist, wenn sie mit den Ukrainern abgestimmt ist. Warum nicht? Und dann werden wir sehen, ob er es ernst meint oder nicht. Ich habe meine Zweifel, dass er das ernst meint. Aber das einfach so vom Tisch zu nehmen. Ich habe allerdings gehört, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, dass es Vertreter Deutschlands gegeben hat, die in Genf sich sozusagen auf neutralem Boden über eine solche Frage mit Vertretern Russlands unterhalten haben sollen. Und da hat Russland überhaupt nicht reagiert.
Aber es war Genf, ist ein bisschen her.
Ja, nee, das ist wohl noch, das ist soll angeblich nach diesem Satz von Putin gewesen sein.
Ach so, okay.
Ich habe dafür keinen Beweis, aber das ist das, was man so gelegentlich hört. Aber,
also
die Russen haben nichts gemacht dazu. Jeder Versuch, das mal zu klären, was wollt ihr eigentlich, ist jedenfalls nicht aufgenommen worden und gesagt, jawohl, jetzt reden wir mal. Und bislang war es auch so, dass Putin ausschließlich mit Amerika verhandeln wollte. Das ist sozusagen aus seiner Sicht auf Augenhöhe. Und er hat ja die Europäer überhaupt nicht beachtet. Aber die Europäer haben eben selber auch nichts dafür getan.
Würden Sie es machen?
Na klar, jeder muss das machen, wenn er die Möglichkeit dafür hat.
Angela Merkel hat abgelehnt. Und ich fand die Begründung interessant. Sie sagte, ich bin nicht mehr im Amt. Und ich lasse mir das im Zweifel, wenn ich Regierungschefin bin, nicht aus der Hand nehmen. Weil da musst du dann auf oberer Ebene sozusagen klar machen können, wo die Leitplanken sind. Das verstehe ich.
Aber das ist doch der letzte Schritt.
Ja,
also solche Verhandlungen beginnen doch nicht damit, dass sich die Regierungschefs treffen und dann mal sagen, na, gucken wir mal, was rauskommt.
Sondern es gibt. Aber fanden Sie überraschend, dass sie so kategorisch abgelehnt hat?
Nein, weil auf der Frage, soll das jemand öffentlich für dich tun, würde ich als Regierungschef auch sagen, nee, das will ich am Ende selber machen. Aber davor gibt es doch die berühmten Backchannels, über die geredet wird. Und wenn das nicht stattfindet, hat das auch gar keine Chance, am Ende auf der Ebene der Regierungschefs zum Erfolg zu kommen. Sie müssen doch vorher erstmal klären, wo sind eigentlich sozusagen wo ist der Raum,
zu
gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Und das tun sie nicht auf dem Marktplatz.
Ja.
Und das machen sie nicht öffentlich, sondern das machen Menschen, die hoffentlich besser sind als Steve Witkoff und Jared Kushner. Aber eigentlich ist das genau der richtige Weg, Leute zu schicken, die mal klären, was geht da überhaupt. Und das sollten die Europäer aus meiner Sicht tun, wenn die Russen es mitmachen. Und vor allen Dingen, nochmal, wenn die Ukrainer dabei zustimmen. Sonst nicht.
Darf ich noch mal ganz konkret fragen, sind Sie da auch in solchen Gesprächen? Sie selber?
Nein, ich habe das in meiner Amtszeit...
Sie kennen die Leute alle.
Ich habe in meiner Amtszeit das mit anderen machen müssen. Denken Sie mal daran, dass wir damals ein gutes Dutzend deutscher Journalisten in türkischer Haft hatten. Die da rauszubekommen, geht auch nicht, indem sie da mal hinfahren und dann in Ankara öffentlich erklären, was sie wollen, sondern müssen sie vorher eine Menge machen, damit sie überhaupt Bewegung darin. Das ist verglichen mit der Ukraine ein kleiner Fall.
Denis Yücel.
Und der ist der bekannteste. Ja, es gab mehrere andere. Aber das ist gemessen an der heutigen Frage Ukraine natürlich ein absolut kleines Problem.
Aber können wir das bitte mal mit den Profis hier diskutieren? Wer könnte das sein?
Na, erstmal ist es eine Aufgabe von Diplomaten, das zu tun. So. Dafür sind die da.
Badefuhl. Seine Leute.
Nee, nicht der Außenminister, sondern seine Leute. Ja. Und möglichst mit im europäischen Kontext. Was Deutschland nie machen darf, ist, es darf nicht anfangen, deutsche Verhandlungen mit Russland zu führen. Es gibt einen alten und sehr bewährten politischen Grundsatz für die gesamte Außenpolitik der Bundesregierung, Bundesrepublik. Und die heißt, nie wieder allein. Was glauben Sie, was in Polen los wäre, wenn die Deutschen versuchen, eine eigene Russlandpolitik zu machen? Das geht nicht. Sie müssen das mit wichtigen Partnern abstimmen. Ja.
Es gab ja Bestrebungen, Alexander Stubb, den Präsidenten von Finnland, europäischen Steve Witkoff zu machen, was aber dann wieder von einigen Ländern
Zugang zu Trump hat und der diese lange Grenze mit Russland hat.
Genau.
Der
aber ein sehr erfahrener Diplomat ist.
Ein kluger Mann.
Ja. Richtig. Allerdings muss man natürlich, ich gebe Herrn Gabel 100% recht, allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass die Amerikaner, speziell Trump, das wirklich auch versucht haben. Ja. Also der hat ja dem Putin buchstäblich den roten Teppich ausgerollt, hat alle möglichen Konzessionen bereits vor den Verhandlungen gemacht. Ja, die konnten die Russen schon mal mit zur Bank nehmen. Und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und die hatten ja ein zweites Treffen vereinbart, was dann nicht stattgefunden hat. Und deswegen war dieser Moment auch interessant, weil nämlich Putin zum ersten Mal seit langer Zeit gesagt hat, ich bin bereit für Gespräche. Und deswegen gebe ich Ihnen recht, da sollte man unbedingt drauf einsteigen, auch wenn es zu nichts führt. Aber in der Vergangenheit war es eben doch häufig so, dass Putin derjenige war, der nicht ganz drauf eingestiegen.
Jedenfalls nicht mit Europäern reden wollte.
Ja, auch das nicht.
Ich verstehe das alles als Argument, aber nochmal der Kontext. Russland ist doch jetzt in einer ganz anderen Lage. Wenn ich das von außen richtig lese, würde ich sagen, der hat ein massives wirtschaftliches Problem. Er hat ein Inflationsproblem, er hat ein Problem mit Arbeitskräften. Da gibt es eine riesige Lücke. Du verlierst jeden Monat 30.000 Menschen. Du bist das erste Mal nicht mehr in der Lage, die einfach so zu ersetzen. Das war bisher problemlos möglich. Ich habe heute eine wahnsinnig beeindruckende Zahl gelesen. Um neue Rekruten zu kriegen, sind sie offenbar mittlerweile sogar bereit, die Schulden der Familie, viele russische Familien sind verschuldet, die Schulden bis zu $120.000 zu übernehmen. Wenn man weiß, wo das russische Durchschnittseinkommen ist, das ist eine gigantische Summe. Das heißt, wie verzweifelt muss die Lage sein, dass du bereit bist, so etwas zu tun? Allein die hinterbliebenen Renten, die du zugesagt hast, fressen einen riesigen Anteil des russischen Staatshaushaltes mittlerweile. Und die bewegen sich keinen Zentimeter weiter. Das heißt, da gibt es doch jetzt ein Thema offensichtlich. Und diese Situation müsste man doch nutzen, oder sehe ich das falsch?
Keine Frage. Ich würde nur nicht unterschätzen die Leidensfähigkeit Russlands. Und es leidet ja nicht Putin. Und es leiden auch nicht die Leute, die um ihn herum sind. Es leiden sozusagen leidet die normale Bevölkerung. Und es ist eine Diktatur. Putin hat ja diesen Krieg auch dazu genutzt, aus einem autoritären Land eine echte Diktatur zu machen.
Stimmt.
Genau. Und insofern, wer soll sich da eigentlich wehren? Das geht erst langsam los. Ich stimme Ihnen zu, die Lage ist für Russland schlechter als vielleicht vor 3 Jahren oder 4 Jahren. Auf der anderen Seite würde ich das Land und auch die Bereitschaft, alle Mittel da einzusetzen, einschließlich einer taktischen Atomwaffe, die würde ich nicht unterschätzen. Insofern wären Verhandlungen schon der bessere Weg. Dass das Land schwach ist, das sehen Sie natürlich auch daran, dass dieses gigantische Militär, was da vorgehalten wird, in 5 Jahren es nicht geschafft hat, oder etwas mehr als 4, mehr als 20-25% der Ukraine zu erobern. Genau. Also wäre ich Xi Jinping in Peking, ich würde meine Armee auch mal auf die Frage untersuchen, ob die eigentlich so gut sind, wie die Generäle behaupten. Er ist ja in Wahrheit nicht sehr weit gekommen, mit furchtbaren Verlusten für die Ukraine, aber eben auch mit einem Land, das sich gewehrt hat und bei dem dieses Militärmonster aus Russland nicht sehr weit gekommen ist. Deswegen glaube ich auch, es ist eine Chance da, ob er sie ergreift oder nicht, ob dabei was rauskommt, wissen wir nicht. Meine Bedingung wäre immer nur, nicht alleine die Deutschen, immer in Abstimmung mit der Ukraine und dann sehen, wie weit man kommt.
Lass uns einmal den anderen Schauplatz uns anschauen, Iran. Thomas Aminarius von der Süddeutschen Zeitung hat das neulich, ich finde, brillant kommentiert und sagt, es gibt ein Friedensabkommen, es gibt doch kein Friedensabkommen, es ist aber quasi fertig, es kann aber doch noch dauern. Was für ein Spektakel, willkommen im Zirkus Trump.
Tja.
Hat er recht?
Ja, hat er im Prinzip recht, also Wir hatten das ja noch nie, also zumindest ich kann mich nicht erinnern, dass so eine Verhandlung über Ende eines Krieges live auf den sozialen Medien vom Präsidenten selbst kommentiert wurde. Und zwar mehrmals am Tag. Mhm. Und zwar mehrmals am Tag mit Nachrichten, die sich gegenseitig zum Teil total widersprochen haben. Mhm. Alle laufen dann in eine Richtung, laufen dann in die andere Richtung. Leute spekulieren, hat das was mit Spekulation zu tun, möglicherweise.
Wollen wir nochmal, Sie reden, merken sich den Gedanken. Wir schauen einmal kurz rein in dieses Hin und Her. Letzten 10 Tage, so ein Best-of quasi geschaut.
Die Chancen für eine Einigung stehen offenbar sehr gut. Ich wäre froh, wenn wir es schaffen, ohne sie in Grund und Boden zu bombardieren.
Die Verhandlungsposition ist nicht immer ganz klar.
Wir reden von 2-3 Tagen, vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag oder Anfang nächster Woche. Wir sind an einem Kipppunkt. Wenn wir nicht die richtigen Antworten kriegen, wird es sehr schnell gehen. Wir sind bereit.
Es gibt gute Anzeichen. Ich möchte auch nicht übermäßig optimistisch sein. Wir sollten abwarten, was in den nächsten Tagen passiert.
Der Iran-Konflikt wird bald enden. Sehr bald. Und dann wird Benzin billiger sein als vorher.
Wir hatten gestern Abend Neuigkeiten erwartet. Vielleicht sollte man nicht zu viel hineininterpretieren. Der Präsident sagt, er hat es nicht eilig. Er wird keinen schlechten Deal machen. Eine Einigung, selbst über einzelne Worte, wird ein paar Tage dauern.
Was ist das? Also, Wahnsinn oder einfach nur
es geht halt, die gelebte es geht Wirklichkeit? Es geht um verschiedene Variablen, die da im Spiel sind. Also es geht natürlich darum, dass zum einen Verhandlungen mit dem Iran stattfinden, zum anderen natürlich Trump auch ständig Feedback bekommt, zum Beispiel aus den Golfstaaten, aus Israel, also andere Länder, die auch ein Interesse daran haben und die auch möglicherweise Probleme haben mit ein oder zwei der Dinge, die Trump verhandelt. Es geht natürlich auch darum, dass letztlich eines der Kernproblem, ich würde sagen, das Kernproblem immer noch nicht ganz gelöst ist. Und das ist das Atomprogramm. Ja. Was passiert mit diesen 440 Kilo hoch angereichertem Uran, die nach wie vor im Iran...
Wo ist das? In Isfahan?
In Isfahan, verschüttet in dieser Atomanlage, verschüttet wahrscheinlich tief unter der Erde.
Okay.
Aber das Zeug ist noch da. Und für Trump ist klar, er kann diesen Konflikt nicht beenden, bevor er dafür nicht eine Lösung gefunden hätte. Denn wenn er das tun würde, dann wäre ja sein Deal schlechter als der von Obama von vor 10 Jahren. Und das kann er sich nicht bieten lassen. Und deswegen haben wir dieses Problem. Da muss also eine Lösung gefunden werden. Es gibt jetzt die Formulierung, dass die Iraner sagen, okay, wir werden keine Atomwaffe mehr versuchen zu bekommen. Das sagen die allerdings auch schon seit sehr, sehr langer Zeit.
Genau.
Die Frage ist, was passiert mit diesem Uran? Und die Amerikaner sagen, ihr müsst es uns übergeben. Die Iraner sagen, nein, das wollen wir nicht machen, das wäre demütigend für uns. Jetzt immerhin, in den letzten 48 Stunden sind sie an dem Punkt, und das sehe ich bei Nachrichten von beiden Seiten, sind sie an dem Punkt, wo beide Seiten offensichtlich bereit sind, zumindest sich zu überlegen, ob man das nicht an ein Drittland übergeben könnte.
Welches Land könnte das sein?
Ja, das könnte zum Beispiel China sein.
Ja, aus Sicht des Iran kann es leider auch Russland sein.
Ja, aber die Iraner haben sich gestern gemeldet, haben gesagt, wir würden das gerne an China übergeben. Also sie haben explizit China genannt. Das wäre meiner Meinung nach keine so schlechte Lösung. Denn wenn wir eines wissen über diesen Konflikt und über die Chinesen insgesamt, ist erstens, die Chinesen sind ohnehin schon einer der Gewinner bei diesem Konflikt. Und zweitens, bei nuklearen Fragen, bei Fragen der nuklearen Proliferation, sind die Chinesen eigentlich immer ziemlich konsistent und auch ziemlich zuverlässig gewesen, haben auch immer gesagt, sie wollen nicht, dass die Iraner eine Atomwaffe bekommen. Also wenn man da verschiedene Kontrollen mit dranhängt und so weiter und so fort, könnte man da, glaube ich, schon eine Lösung finden, wo auch China mit beteiligt.
Und Chinesen haben das Interesse, dass der Konflikt in der Straße von Hormuz zu Ende geht.
Natürlich, alle.
Denn sie sind total abhängig von der Öllieferung.
Also nicht nur aus dem Iran, sondern...
Aber ich glaube, dass das genau den Konflikt beschreibt. Trump ist aus einem zugegebenermaßen unvollständigen Abkommen, dem berühmten JCPOA, also diesem Joint Agreement, über die Frage... Darf der Iran weiter anreichern? Wie weit dürfen die das? Das unter Obama verhandelt wurde und das aber dann im Weltsicherheitsrat ja beschlossen wurde. Da ist Trump einseitig ausgestiegen. Übrigens
2018, ne? 2018 war das,
glaube ich. Früher. 2018 ist auch.
Aber die Ankündigung war schon 2017. Also es war jedenfalls so, dass...
Aber wie auch immer, es war ein Final ausgeschieden.
Final ausgeschieden 2018, ne? Gegen den energischen Widerstand aller Europäer, die gesagt haben, mach das nicht. Er kann also nicht, aus seiner Sicht, ein Ergebnis haben, das ganz nah an dem damaligen Ergebnis liegt. Er muss irgendwas Besseres
oder
schaffen.
Oder sogar schlechter
ist. Oder schlechter ist. Ja. Und die Iraner glauben, dass sie den längeren Atem haben. Die gucken auf die Midterms in den USA, die sehen, er ist unter Druck.
Genau.
Und auch da gilt, die Führung leidet nicht. Das Volk leidet, aber nicht die Führung. Und deswegen, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Die Übergabe an einen Dritten wäre schon mal ein Riesenfortschritt. Und dann kann man ja weiterverhandeln über ballistische Raketen, über Proxys in der Region.
Ich glaube, für Trump wäre das schon genug.
Trump wäre das genug, den Nachbarn nicht.
Ja. Wie haben Sie das denn damals erlebt, Herr Gabe? Sie waren
ich fand das einen großen Durchbruch, den damaligen Deal zu sagen, passt auf, wir heben einen Teil der Sanktionen auf. Es ist ja niemals, wenn es ja nie alle Sanktionen aufgehoben werden, aber einen Teil heben wir auf. Wir fangen an, wieder Wirtschaftskontakte mit euch zu haben und dafür verzichtet ihr auf einen schnellen, das nennt man ja diesen Ausbruchsszenario, wann man so viel angereichert hat, dass man die Bombe bauen kann. Darauf verzichtet ihr in einem bestimmten Zeitraum. Die Kritik an dem Abkommen war immer, dass es keine endgültige Lösung ist. Die Haltung Obamas und aller anderen war, das stimmt, aber wenn wir erstmal anfangen, mit denen zu arbeiten und die Vertrauen fassen und wir Vertrauen fassen, können wir vielleicht mehr erreichen. Kontrollinstanz war die Internationale Atomenergiebehörde. Und die hat den Iranern immer sozusagen erklärt, die halten sich bis aufs Jota an dieses Abkommen. Und deshalb war der Ausstieg von Trump natürlich verlogen. Er hat gesagt, die würden sich nicht dran halten. Das stimmte aber nicht. Und die Europäer waren entsetzt darüber, weil wir natürlich geahnt haben, was als Ergebnis kommt.
Haben Sie versucht, das hinter den Kulissen zu beeinflussen?
Wir sind sehr schnell in den Iran gefahren. Sie müssen auch sehen, ich meine, es gibt im Iran keine...
Aber vorher meine ich noch, als
Nein, das war Steinmeiers Zeit. Steinmeier war damals Außenminister, der hat das auch verhandelt.
Und hat man da versucht, von deutscher Seite sozusagen Einfluss auf das Weiße Haus zu nehmen, zu sagen, lass das bitte?
Nein, es gab ja gar keine Verhandlungsunterschiede zwischen Obamas Weißem Haus und uns. Wir waren ja der gleichen Auffassung. Was wir dann versucht haben, ist, mit der Regierung unter Rouhani, der ja sehr für das Abkommen war und der innerhalb des Szenarios da, man kann da ja nicht von liberalen Kräften reden, aber der sozusagen offener dem Westen gegenüberstand als die Hardliner, dem zu zeigen, ja, wir werden jetzt unsere Versprechen auch einhalten, wir werden Wirtschaftskontakte mit dir machen.
Deswegen sind Sie da hingereist.
Ja, wir waren, glaube ich, sogar die Ersten, die hingereist sind. Es gab viele deutsche Unternehmen, die historische Kontakte zu Persien und zum Iran haben. Und der Iran war damals gar nicht in der Lage, diese Wirtschaftskontakte wirklich aufzunehmen, weil die Abkopplung vom internationalen Finanzsystem dazu geführt hat, dass wir gar keine Banken hatten, mit denen wir sowas machen können. Trotzdem war das der Versuch, auf diesem Weg weiterzugehen. Dann ist Trump ausgestiegen und dann war klar, was passiert. Die Hardliner, die immer gegen das Abkommen war, die immer gesagt haben, der Westen ist der Teufel, der Satan, mit dem kannst du nichts machen. Die kriegten die Oberhand, gewannen auch die Wahlen und dann haben die einfach nach Nordkorea geguckt. Und haben gesagt, aha, wenn du die Bombe hast, dann kommt der amerikanische Präsident zu dir und sagt, er sei mit dir in Liebe verfallen. Muss man auch erstmal auf die Idee kommen. Und wenn du die Bombe nicht hast und so dumm bist, mit den Europäern was zu machen, dann kriegst du Sanktionen. Das ist die Lehre, die Hardliner im Iran daraus gezogen haben. Und die sind seitdem an der Regierung.
Und ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Herr Gabriel Sanktionen erwähnt hat. Für die Amerikaner geht es um dieses Atomprogramm und auch um diesen symbolischen Sieg. Worum geht es für die Iraner? Für die Iraner geht es darum, dass sie nicht nur die Sanktionen gestrichen bekommen, die sie damals bei Obama bekommen haben, sondern alle Sanktionen.
Alle.
Und dass sie zusätzlich Vermögen, was eingefroren ist, was bei internationalen Banken liegt oder in der Schweiz liegt, dass das an sie zurückfließt. Das heißt, wenn sie gut verhandeln, dann bekommt der Trump vielleicht sein Atomprogramm, aber die Iraner bekommen finanziell eine viel, viel größere Belohnung als damals bei Obama. Und insofern hat sich dieser Konflikt für sie wahrscheinlich gelohnt.
Das Handeln der USA unter Trump mit dem Iran ist vom ersten Tag an in Richtung Katastrophe gegangen. Es war sozusagen ohne jeden Plan bis hin zu dem Krieg, wo man ja nicht sagen kann, die hätten irgendeinen Plan oder wie man wieder rauskommt. Und der Trump hat wirklich die internationale Ordnung mit Füßen getreten. Und wir müssen uns nicht wundern, dass im Iran sozusagen überhaupt kein Vertrauen mehr existiert, ob man mit dem Westen noch was machen kann.
Um eine perfekte Brücke damit zu schlagen zu deutscher Innenpolitik.
Ich hatte gehofft, wir kommen drum rum.
Ich weiß, aber ich kann es Ihnen nicht ersparen, Herr Gabel. Ihr eigener Parteivorsitzender sagt dann, das ist nicht unser Krieg, Lars Klingbeil. Ist das eine Formulierung, die Sie sich zu eigen machen würden?
Nein, ich meine, es ist nicht unser Krieg, wir führen keinen Krieg mit dem Iran. Aber wir sind natürlich betroffen von dem, was da passiert. Ich hätte mir damals gewünscht, dass die deutsche Bundesregierung gesagt hätte, wir werden uns nicht in diesen Krieg einmischen, aber wir haben Interessen in der Straße von Hormuz.
Schiffe da unten.
Und wir haben vor allen Dingen Partner in der Region, nämlich den Golf, die arabischen Staaten. Und die brauchten Defensivwaffen, um sich zu verteidigen. Warum soll Deutschland seinen Partnern nicht zeigen, dass wir bereit sind, ihnen zu helfen?
Das hatte aber das, Herr Gabriel, das hat auch der Bundeskanzler gemacht. Er ist im Februar, hat er die Golfstaaten abgeklappert. Und wenn auch was, Ihr Parteivorsitzender...
Aber vorher ist erstmal das Gegenteil passiert. Am Anfang haben wir gesagt, wir machen da gar nichts.
Genau. Ja, das stimmt. Das war eine Sprachlosigkeit. Das ist wahr, weil man erstmal klären musste, ob das völkerrechtswidrig ist oder nicht. Und man sich da nicht traute, eine Position.
Aber Weltpolitik wird nicht vom Amtsgericht verhandelt.
Ja, schon richtig. Ich wollte ja auch nur sagen, wie die Genese war und wie Ihr Parteivorsitzender dazu gekommen ist, zu sagen, das ist nicht unser Krieg. Da war Deutschland schon in einer schwierigen Lage, weil die Bundesregierung, weil sie sich nicht schnell genug geäußert hat. Es war für viele, glaube ich, in Deutschland ganz wichtig, dass diese Botschaft kam, das ist nicht unser Krieg, weil die deutsche Bevölkerung, Sie haben ja vorhin so gesagt, man darf das nicht alles wegwischen, was da kommt. Die deutsche Bevölkerung...
Wir haben ja schon einen Krieg vor der Haustür.
Wir haben ja schon einen Krieg vor der Haustür und zwar ein unmittelbar oder sehr nah vor der Haustür. Und da haben wir schon wirtschaftlich und finanziell, hat das schon Auswirkungen. Und als man, das war ja noch eine völlig unübersichtliche Lage da, einer Bevölkerung quasi... nicht dieses klare Signal zu geben, das ist nicht unser Krieg und wir werden das ganz anders handhaben als wie mit der Ukraine. Das war für einen Großteil der Bevölkerung ein ganz wichtiges Signal, auch ihres
Dagegen spricht ja nichts. Aber festzustellen, dass das Erdgas, das sonst durch die Straße von Hormuz kommt, bei uns nicht ankommt, und festzustellen, dass da Länder vom Iran angegriffen werden, die unsere wichtigen energiepolitischen Partner sind, dafür braucht man nicht allzu lange. Das kann man relativ schnell merken.
Und denen dann. Der Bundeskanzler ist doch gleich hingereist. Das können Sie jetzt nicht wegwischen.
Das ist
er ist doch da gewesen.
Es ist deutlich später passiert. Und unterschätzen Sie nicht, wie sozusagen der arabische Raum aus manch anderen Gründen auch sehr skeptisch auf die Deutschen schaut.
Sie denken das wäre an Gaza oder woran denken Sie?
Das ist das eine, das geht bis zurück zur Fußball-Weltmeisterschaft. Aber es geht schlicht darum zu zeigen, wir haben Partner, wir wollen nicht Krieg führen, aber wir wollen euch helfen, dass ihr euch verteidigen könnt. Ich weiß nicht, ob man dafür einen Nobelpreis haben muss, auf die Idee zu kommen.
Ja, ich würde sagen, Sie handeln das zu pauschal, weil ich glaube, dass da durchaus viel gelaufen ist und dass man, es war ja nicht nur das Signal an den arabischen Raum, sondern es war vor allem das Signal an oder gegen die Amerikaner. Also einmal zu sagen, wir machen da so nicht mit. Das war, jetzt kann man sagen, das war, die einen sagen, das ist mutig, die anderen sagen, das war eher unklug. Nee,
der Satz, wir machen da so nicht mit, ist ja richtig.
Ja, genau.
Darum geht's
deswegen
ja gar nicht.
Muss man es ja auch nicht
aber
schon
so
wieder
halt, so nicht, mit Betonung auf so.
Ja. Macht man es eben so nicht mit.
So habe ich es verstanden. Man kann doch auch, ich meine, jetzt tun wir so, als ob Politik ausschließlich dazu da ist, ins Land zu horchen, was denken die Menschen denn so? Das müssen sie auch machen als Politiker. Aber wenn sie an der Spitze der Bundesregierung sind oder Minister sind im Kabinett, müssen sie ab und zu überlegen, was glauben sie aus ihrer Sicht der Dinge, was ist zwingend nötig im Interesse des Landes. Und angesichts unserer Energiepreise und der Abhängigkeiten vom Golf hätte ich mir einfach ein früheres Handeln gewünscht. Das ist jetzt auch kein Drama.
Aber das frühere Handeln, Herr Gabriel, wäre bis in Ihre Zeit zurückgegangen. Ein früheres Handeln wäre gewesen, einem Iran, der Israel auslöschen will, viel härter gegenüberzutreten, als Sie es in Ihrer Zeit auch gemacht haben.
Wissen Sie, ich bin derjenige, der in den Iran gefahren ist und auf dessen Foto auf der Zeitung der Revolutionsgarden eine Zielscheibe abgebildet war mit dem Satz, schmeißt diesen Zionistenfreund aus dem Land.
Herr Gabriel,
also sagen Sie mir nicht, was wir zum Thema Israel sagen sollten.
Sie waren sehr viele Jahre in einer Regierung, die das mitverfolgt hat, miterlebt hat. Und wenn die Kritik auch an Deutschland kommt, was die also deutsche Staatsräson gegenüber Israel und so weiter, dass man sich viel früher hätte überlegen können. Sie urteilen ja auch immer frank und frei über die aktuelle Regierung, kann man ja auch sagen, haben sie auch ein paar Jahre versäumt, den Iran gemeinschaftlich mit dem Westen stärker unter Druck zu setzen, dass diese Auslöschungswunsch, dieser Zerstörungswunsch Israels, dass man da härter ist. Und im Übrigen, wenn ich mich richtig entsinne, hat die internationale Atomenergiebehörde auch Anfang des Jahres gesagt, dass sich Iran trotz des Austritts der USA an Absprachen mit europäischen Partnern hält, was die Entwicklung von Urananreicherung und Atomprogramm betrifft. Und Herr Trump hat ja nicht seinen Krieg begonnen, als Tausende, wenn nicht Zehntausende Iranerinnen und Iraner abgeschlachtet wurden auf der Straße. Das hatte er ja gesagt, Hilfe naht, wir kommen gleich, und hatte so getan, als hätte das noch einen humanitären Charakter. Nein, es ging ihm natürlich, das haben Sie ja gesagt, Weltordnung mit Füßen getreten. Es ging ihm darum, irgendeinen Wirtschaftsvorteil zu haben, einen Machtvorteil zu haben. Und in so einer Situation, und man darf das nicht immer so weit dann wieder in Vergessenheit geraten lassen, obwohl es erst Februar war, in dem Moment hat Ihr Parteivorsitzender gesagt, das ist nicht unser Krieg. Und das war auch und ganz stark ein Signal an die USA. Und ich glaube, ja, dass es sehr viele Menschen im Inland beruhigt aufgenommen haben.
Also lassen Sie mich mal ein paar Sachen gerade rücken. Wir haben viele Jahre als Deutsche und Europäer dieses Abkommen.
Jetzt kommt so eine Rechtfertigungsgeschichte.
Ja, wenn man angegriffen wird, muss man sich rechtfertigen, auch wenn Ihnen das nicht gefällt. Ja. Ich weiß, dass das Journalisten lieber so machen, dass sie was behaupten und keiner antwortet.
Erzählen Sie, ja.
Aber verstehen Sie, wir haben damals ein Abkommen geschlossen als Europäer mit den USA, mit China, mit Russland und im Iran, von dem wir alle wussten, wichtige Fragen, der Umgang mit Israel, ballistische Raketen, die Proxys. Die Proxys sind davon nicht erfasst.
Und Sie haben weiter gesagt, wir sind der Überzeugung,
deswegen sind die Sanktionen auch nie ganz aufgehoben worden. Es ist ein Teil aufgehoben worden, ein anderer Teil nicht, wegen dieser Haltung des Iran zu Israel, zu den Proxys, zu den ballistischen Raketen. Wir hatten nur die Hoffnung, dass, wenn es gelingt, die schwierigste Frage, das haben Sie eben gesagt, nämlich der nuklearen Bewaffnung des Irans. Wenn wir versuchen, die einigermaßen zu klären, dann werden wir auch die Hoffnung haben, in anderen Fragen weiterzukommen. Und es gab im Februar 2018 eine erste Verhandlungsrunde mit den Iranern und den E3, also Deutschland, Großbritannien, Frankreich, über die Frage ballistischer Raketen, über die Frage Proxys. Warum? Weil der damalige Außenminister der USA, Rex Tillerson, uns händeringend gebeten hat, irgendein Argument zu liefern, mit dem er seinen Präsidenten überzeugen kann, nicht aus dem Abkommen auszusteigen. Mhm. Wir haben schon ein paar Sachen gemacht, dass das Abkommen damals nicht perfekt war, das wissen alle.
Ich habe ja nicht gesagt, dass wir nichts gemacht haben. Ich habe nur gesagt, dass es
Israel
über viele Jahre eben auch nicht zu einem Effekt geführt hat, was auch
ja
den Westen hätte beruhigen können, dass diese Zerstörung.
Wir waren auch nicht beruhigt. Aber natürlich wissen Sie doch selber, dass sich Politik in Schritten vollzieht. Möglicherweise war das zu viel gehofft. Wir hatten den Eindruck, es ist der richtige Weg. Und Sie selber haben ja gerade beschrieben, dass die Internationale Atomenergiebehörde immer wieder bestätigt hat, der Iran hält sich an das Abkommen. Und zum Thema Israel. Also so richtig schön ist das nicht, wenn man von Ihnen vorgeworfen bekommt, wir würden Israel nicht verteidigen. Ich war da und bin sozusagen mit einer Mordaufforderung empfangen worden. Das war diese Delegation mit der deutschen Wirtschaft.
So, und zwar nicht in Teheran jetzt, auf die Titelseite der Zeitung
auf die Frage, weil auf die Frage eines Journalisten, sind jetzt wieder normalisierte Beziehungen zwischen dem Iran und Deutschland da? Meine Antwort war, solange der Iran Israel mit Auslöschung bedroht, werden sich unsere Beziehungen nicht normalisieren. Und solange werden wir auch Sanktionen aufrechterhalten. Jetzt können Sie das alles als Verteidigungsrede nennen, aber das muss man machen, wenn man Leute wie Sie gegenüber sitzen hat.
Nee, ich würde nur mal sagen, Sie könnten es auch einmal durchwinken und sagen, ich verprügel hier die Bundesregierung und meine Partei und bin immer sehr hart von der Seitenlinie aus. Und dann sagt man Ihnen ja nicht, dass Sie nichts gemacht haben, sondern dass wir eine weltpolitische Entwicklung haben, auch weil auch die deutsche Regierung eine Zeit lang zu wenig gemacht hat. Und Sie waren sehr lange in der Bundesregierung. Und
ich würde einfach bestreiten, dass wir zu wenig gemacht haben. Ja. Wir sind nicht ausgestiegen aus dem
Atomabkommen. Dann haben wir zwei Ansichten. Das kann man doch auch ganz einfach Europa, so stehen lassen, Herr
ganz
Gabriel.
Ganz Europa ist nicht ausgestiegen aus dem Abkommen.
Wenn Herr Klingbeil jedes Mal so gegensteuern würde und dürfte und könnte und die Zeit und den Raum dazu hätte wie Sie jetzt, dann würde er wahrscheinlich, ohne dass ich ihn verteidigen will, würde die Bevölkerung, auch was Herrn Merz betrifft, wahrscheinlich noch ein bisschen besser durchdringen.
Mag sein. Ich will darauf hinweisen, ganz Europa hat sich an dieses Abkommen halten wollen. Es sind sogar krude Ideen entwickelt worden, wie man eine Finanzierungsplattform bildet, um den Iran am Abkommen zu halten, indem sozusagen der Iran Erdöl verkauft. Das Geld nicht an den Staat in Europa geht, der das Öl bekommt, sondern auf eine Finanzierungsplattform. Und wenn der Iran etwas kaufen will, dann das Geld aus dieser Plattform an den Iran geht, um die Dollarsanktionen zu umgehen. Genau. All das hat Europa versucht, hat die damalige Kanzlerin versucht. Und es ist unter dem Druck Amerikas gescheitert, weil selbst der letzte Volksbankchef in Deutschland mit amerikanischen Sanktionen zu rechnen gehabt hätte, wenn er ein Geschäft mit dem Iran abwickelt.
So, und jetzt habe ich das Problem von uns. Sie haben ihn jetzt so eingeschüchtert, dass ich mich gar nicht traue, nach Bärbel Baas zu fragen.
Hat die auch was zum Iran gesagt? Was hält Bärbel Baas zum Iran?
Können Sie mir einmal erklären, was da gerade passiert, wenn wir Sie gerade sehen? Gibt es eine Einwanderung ins Sozialsystem?
Na klar. Ich glaube, dass sie
warum
das auch
sagt sie dann nein? Ich habe den Reflex verstanden.
Zusammenhang nicht. Das ist natürlich insofern kontrafaktisch, wenn man weiß, dass wir Missbrauch im Sozialsystem haben. Ob das sozusagen das große Thema Deutschlands ist, darüber kann man sicher streiten. Aber natürlich gibt es das. Na klar. Und sie haben Schrottimmobilien in Großstädten in Deutschland, die von Leuten aufgekauft werden und dann zu unmöglichen Bedingungen weitervermietet werden, bis hin zu dem, was mal jemand Arbeiterstrich genannt hat, also illegale Beschäftigung, die man morgens anfängt, am nächsten Tag was anderes macht. Also das gibt es in Deutschland, na klar.
Warum sagt sie das dann?
Das müssen Sie fragen.
Weil Sie in der Bundestagsdebatte eine verkürzte Antwort in einer Regierungsbefragung gegeben hat, es hinterher auch noch mal aufgegriffen hat und gesagt hat, das war nicht gut, ich hätte das ausführen müssen. Sie hat, glaube ich, 60 Sekunden Zeit, dann geht die Klingel und dann ist Ende. Und dann, und jetzt ist es bei Frau Baas allerdings so, dass sie ja nicht, das ist ja nicht der einzige Satz.
So, der, ehrlich gesagt, mir geht es auch gar nicht um diesen Einwurf. Ne? Genau. Du wirst von der Seite sozusagen angemacht und dann bist du da im Plenum und redest und du bist nervös und da laufen Kameras und auch eine Bundesarbeitsministerin steht unter enormem Druck und sagt, es gibt keine Einwanderung. So, Ratsch, halt die Klappe, so übersetzt, populärwissenschaftlich. Ich verstehe den Reflex, aber wenn man sozusagen das eine an das andere reiht, das ist ja das, was Sie gerade versuchten zu erklären, dann merkst du, da kommt so eine gewisse Geisteshaltung durch. Wenn ich mir an den Auftritt...
Welche Geisteshaltung denn Ihrer Ansicht nach?
Also ich frage mich, ob man in der SPD verstanden hat, dass wir diesen Sozialstaat wirklich reformieren müssen.
Also ich bin relativ sicher, dass die Sozialdemokraten das wissen. Die Frage ist ja nur, wo und wie macht man das? Und dass die deutsche Bevölkerung erwartungsvoll vorm Fernseher sitzt, um eine Menge Rentenkürzungen zur Kenntnis zu nehmen und bei der Gesundheitsreform das Gleiche, da würde ich auch ein Fragezeichen dran machen. Also ist doch entscheidend die Frage, was wollen Sie reformieren?
Genau.
Und mit welchen Auswirkungen ist dann in der Bevölkerung zu rechnen? Und dass das eine Sozialministerin sorgfältiger abwägt als die CDU-Mittelstandsvereinigung, das halte ich auch für normal.
Wenn man merkt, in welcher wirtschaftlichen Situation wir sind, dass wir Monat für Monat weiterhin 10.000 Arbeitsplätze verlieren. Gute Industriearbeitsplätze. Wir haben in den letzten Jahren 400.000 Jobs verloren. Wir haben plötzlich mit Arbeitslosigkeit zu tun. In Ihrer Zeit haben wir die ganze Zeit, wir hatten Rekordbeschäftigungsverhältnisse. Ja. Und wenn man sozusagen sieht, das passiert ja alles nicht im luftleeren Raum. Ja, da können die auch nur bedingt was dafür. Also wenn Russland sich entscheidet zu tun, was Russland tut und plötzlich diese wichtige Säule, günstiges Gas aus Russland plötzlich weg ist und die Chinesen plötzlich sozusagen von einem Kunden zu einem harten Konkurrenten werden und ihren Markt abschotten, zweite wichtige Säule für dieses deutsche Erfolgsmodell, dann hast du als Bundesregierung ein Problem. Das verstehe ich schon.
Ich glaube, dass Deutschland wirtschaftlich im härtesten Sturm steht, den es je erlebt hat. Alle Bedingungen, die uns mal wohlhabend gemacht haben, verkehren sich ins Gegenteil.
So, aber deswegen, wenn man dann oben steht als Bundesarbeitsministerin und sagt, wir wissen, wo der Feind steht,
deswegen
und damit Arbeitgeber meint, die Leute, die die Jobs bereitstellen in diesem Land, dann habe ich damit ein Problem.
Wahrscheinlich auch eine Bemerkung, die nicht zu den Besten von ihr gehört. Aber ich kann auch verstehen, dass die einen dicken Hals hatte, nachdem sie erlebt hat, dass sie sozusagen schon als Ministerin in dieser Veranstaltung überhaupt nicht ernst genommen wird. Das kann dann auch schon mal passieren. Ich wollte auf was anderes hinaus. Wenn das so ist, wie Sie das sagen, dann wäre doch das Klügste, man konzentriert sich auf die Frage, was müssen wir eigentlich machen, um diesen Standort wieder wettbewerbsfähig zu machen? Was müssen wir tun, um die Unternehmen in die Lage zu versetzen, zu investieren? Ich glaube, dass sich CDU und SPD dabei wesentlich schneller einigen würden, als bei den sehr komplizierten Fragen, wie reformiere ich das Rentensystem? Da würde ich auch abwarten, was die Kommission denn vorschlägt und würde nicht loslegen mit allen möglichen Kürzungsvorschlägen. Meine Hoffnung ist, dass diese Regierung vor dem Sommer sagt, was sie tun will, gemeinschaftlich, um die Bedingungen zum Wirtschaften zu verbessern in Deutschland.
D'accord, aber ganz konkret der Punkt SPD. Mhm. Wenn man sieht, wie bei den letzten Landtagswahlen, Baden-Württemberg, auch Rheinland-Pfalz, wie Leute, die ehemals grundsätzlich SPD gewählt haben, der klassische Arbeiter, gehen einfach direkt rüber zur AfD. Wie weh tut Ihnen das?
Ja, sehr natürlich.
Und was ist da schiefgelaufen, dass offensichtlich Menschen, Politiker von der AfD, mit wirklich zweitklassigen Argumenten, mit Versprechungen, die niemals einzuhalten sind, 70% Rentenniveau und all die Dinge, dann weißt du, dass Deutschland zu 50% exportabhängig ist und du erzählst den Leuten, wir gehen raus aus der EU und Rückzug in den Nationalismus. Das kann alles nicht gut sein für dieses Land. Und das versteht auch ihr. Trotzdem werden sie gewählt. Ja. Warum?
Weil diejenigen, die das tun, enttäuscht sind über das, was ihnen die liberale Mitte dieses Landes tatsächlich anbietet. Ich glaube, es ist einfach eine Riesenverärgerung über das, was Politik tatsächlich leistet. Eine Verärgerung darüber, wie eine Regierung miteinander mehr streitet, als gemeinschaftlich Dinge auf den Weg bringt. Verärgerung darüber, dass die Leute sehen, wir haben die höchsten Steuereinnahmen, die wir je hatten. Die höchsten Schulden, die wir je hatten. Und trotzdem sehen die
Schulen,
trotzdem sehen die Schulen miserabel aus. Trotzdem geht die Infrastruktur nicht. Sag mal, diese Verärgerung über sozusagen den, das ist ein schwieriges Wort, in dem Sinne, aber den Output dessen, was eine liberale Demokratie ihnen anbietet, die führt genauso wie in den Vereinigten Staaten zu Menschen dazu, dass sie Extreme wählen. Ja. Ich glaube, das sind ja nicht alles Nazis.
Nein,
das sind schon gar nicht diejenigen, die mit, glaube ich, 5, 6, 700.000 erst SPD gewählt haben und dann die AfD.
Genau.
Das ist eine große Verärgerung über die mangelnde Leistungsfähigkeit unserer
Demokratie. Das heißt, können Sie das nachvollziehen?
Ja, das kann ich.
Aber das
ich würde nie die AfD wählen. Aber ich kann verstehen, dass Menschen stinksauer sind, na klar.
Aber das ist doch genau die Zwickmühle. Man hat Angst davor, dass die Wähler es bestrafen, wenn man bestimmte Reformen angeht, die den Leuten wehtun, die Einschnitte bringen. Deswegen macht man nichts und die Leute bestrafen dann die Handlungsunfähigkeit. Also man ist irgendwie so in einer Art Paralyse. Ja.
Aber
also es ist, die Sozialdemokratie ist
vielleicht die einzige Partei, der Sie das nicht erklären müssen. Denn wir haben mal Reformen durchgesetzt gegen massiven Widerstand.
Genau, und daran ist Ihre Partei ziemlich
und sind dafür knapp abgewählt worden. Allerdings muss man auch sagen, knapp.
Es war auch 2 Wochen weiter Wahlkampf und die Leute hätten es verstanden gehabt.
Gut, das ist eine Vermutung. Ob es stimmt, wissen wir leider nicht.
Aber
das war der Versuch, das Land an einer entscheidenden Stelle zu reformieren unter Gerd Schröder. Und weil Sie eben gesagt haben, zu meiner Zeit hätten wir jedes Jahr Beschäftigungsrekorde gehabt. Das geht zurück auf diese Reformen. Wir haben sozusagen in unserer Zeit von dem Reformmut von Sozialdemokraten und Grünen davor gelebt. Das stimmt.
Das Schwierige ist bei der SPD jetzt, es waren sehr, sehr große Hoffnungen in Frau Baas gesetzt worden. Das Mädel aus Duisburg, aus dem Ruhrpott, so hat sie sich ja selber bezeichnet. Und man hatte gedacht, auch in der Union im Übrigen, dass wenn jemand Arbeiter mitnehmen kann und sagen kann, wir können das, wir sind die Malocher, wir haben das hier aufgebaut, wir können so richtig mit Arbeit das Land voranbringen, das müssen wir gemeinsam machen, dann wäre das Bärbel Baas. Und dann ist genau das passiert, was dieser Regierung nicht hätte passieren dürfen. Bärbel Baas sagt vor den Jusos, die Feinde sind unsere Arbeitgeber, und sie sagt vor Gewerkschaften am 1. Mai, die CDU-Sozialpolitik ist menschenverachtend. Menschenverachtend, da sind wir im Iran und in Afghanistan. Und das, ich glaube, das ist keine Geisteshaltung, sondern ich glaube, das ist Unvermögen. Und
das ist noch härter.
Es wäre einfach toll. Also Herr Merz macht dasselbe ja auf seiner Seite.
Ich sehe das wirklich anders.
Nein,
Sie erinnern sich als Bärbel Baas, nur ganz kurz. Bärbel Baas kommt ins Amt und Sie sagen, zu Recht beschreiben Sie diese große Erzählung. Da kommt die Frau aus dem Ruhrgebiet, die weiß, wie es dort ist. Die kommt selber nicht ganz einfache Lebensgeschichte, vor der ich hohen Respekt habe, arbeitet sich bis in diese Position. Gibt dann den Kollegen vom Stern ein großes Interview. Und sagt, da gibt es mafiöse Strukturen. Bei mir zu Hause in Duisburg, da räumen wir jetzt auf. Und ich dachte, okay, da hat jemand jetzt begriffen. Und das war eine interessante neue politische Botschaft. Weil die kannst du nur als SPDler so setzen. Wenn du von der FDP bist, bist du ein mieser, kalter Neoliberaler. Mhm. Aber wenn du von der empathischen, sympathischen SPD kommst, dann kannst du das sagen. Stehst du nicht unter Neoliberalismusverdacht. Und sie macht das und plötzlich dreht sich alles um 180 Grad.
Aber ist doch
das ist der Teil, den ich nicht verstehe.
Aber das ist doch kein... Also Frau Baas hat mir mal gesagt, als die Rentendebatte so hochkochte, dass sie gesagt hat, sie wird auf der Straße angesprochen. Die Leute, Rentnerinnen, sagen, Frau Baas, bekomme ich jetzt ab nächsten Monat weniger Geld? Wird jetzt meine Rente gekürzt? Und das, was Frau Baas bei den Jusos und bei den Gewerkschaften falsch macht, macht Herr Merz falsch vor den beim Bankenverband. Er heizt die Stimmung dort an und sie heizt die Stimmung dort an. Und wenn man jetzt genau das Gegenteil täte, die SPD-Vorsitzende und Arbeits- und Sozialministerin würde mit Frau Fahimi, DGB-Chefin, vielleicht mal reden, dass Frau Fahimi nicht als erstes sagt, wenn es die Arbeitszeitregelungsgesetzesreform gibt, dass man nicht gegen Macht für 8, also 8 Stunden am Tag und nicht 10 Minuten weiter auf die Straße geht und protestiert. Was soll denn da eine SPD-Vorsitzende sich, also natürlich fühlt die sich getrieben, aber die müssten reden. Die müsste ihren Leuten eins einreiben. Und Herr Merz müsste es bei seinen Leuten machen. Und dann würde eine Koalition von Union und SPD auch funktionieren. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass das Geisteshaltung bei Frau Baas ist, im Übrigen auch nicht von Herrn Merz, sondern es sind zwei unerfahrene Politiker in der Regierung. Und das, was jetzt zu hoffen ist, die haben sich ja ein riesiges Paket vorgenommen. Gesundheit, Pflege, Rente, Einkommensteuerreform, Schuldenbremse muss auch noch irgendwie besprochen werden, dass sie jetzt in der Hoffnung, sie können den Knoten durchschlagen und sie würden sich zusammentun und sagen, jeweils wird der eigenen Klientel
etwas
gesagt,
zugemutet.
Was Sache ist.
Wir werden das...
Kein Widerspruch, ausnahmsweise.
Das ist ein sehr versöhnliches, schönes Ende. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.